Echt ein Ereignis, oder? Das ist doch cool, oder? 10 Menschen, die nach außen bezeugt haben, dass sie Jesus nachfolgen. Und ich möchte jetzt mit meiner Predigt ergänzen, warum das für jeden für uns hier relevant ist, Jesus nachzufolgen und auch die Taufe. Und deswegen heißt die Predigt, lass dir die Augen öffnen. Und dazu habe ich einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht über Johannes den Täufer. Wer von dem schon mal gehört hat, das war so eine Art Prophet, der Israeliten getauft hat zur Vergebung ihrer Schuld. Und er hat eine Vorankündigung gemacht, dass er gesagt hat, nach mir kommt jemand, der ist noch bedeutsamer und wichtiger und auf den solltet ihr alle hören. Und das ist nämlich Jesus. Und da lese ich jetzt diesen Text aus dem Johannesevangelium im 1. Kapitel. Da heißt es, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er fuhr fort. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deswegen bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, wer ist denn Jesus für dich? Für mich war er früher in erster Linie einfach erstmal nur ein guter Mensch. Ich kann mich noch erinnern, meine erste kindliche Erinnerung an Jesus war aus der Grundschule. Und da haben wir dann gehört, dass er gesagt hat, liebe deinen Nächsten und wenn dich einer auf die eine Wange hält, schlägt, halt ihm auch die andere hin. Und irgendwie wusste ich, der Mann war gut. Also es ist eine total positive Erinnerung, die ich an ihn habe. Und dann sollten wir ihn auch mal malen, habe ich ihn dann gemalt mit 12 Jüngern, oben ein paar Wolken, ein paar Bäume und Berge und oben rechts dann noch ein Düsenjet in die Ecke. Genau, dann ging es natürlich weiter, dann habe ich nochmal wieder von ihm gehört bei der Konfirmation, aber wie hier schon gesagt wurde, also die haben mir alle gesagt, sie haben sich konfirmieren lassen, weil die anderen das alle machen lassen, das war bei mir nicht so, das war, weil ich das Geld haben wollte. Ja, das, ich weiß nicht, wie das hier ist, aber das war bei mir ganz klar. Ich habe wenig über Jesus eigentlich gehört, obwohl ich damals zum Pfarrer gesagt habe, Jesus ist für mich die Personifizierung Gottes. Und das fand er total klasse. Was er nur nicht gemerkt hat, dass das überhaupt gar keine Relevanz für mich und mein Leben hatte, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Und jetzt ist ja die Frage, was inzwischen passiert ist, dass ich jetzt Pastor geworden bin und das Evangelium predige. Und ich kann euch eins verraten, Gott hat mir die Augen geöffnet. Unter anderem durch das Johannesevangelium, denn da steht am Ende drin, und dieses Evangelium wurde geschrieben, damit ihr glaubt. Wenn du also sagst, kann ich nicht glauben, fang an, das Johannesevangelium zu lesen. Es wurde extra für dich geschrieben, damit du Glauben bekommst. Und ich habe angefangen darin, unter anderem natürlich zu lesen im Johannesevangelium, weil mein Bruder damals mit 19 Jahren gläubig wurde und ich rausfinden wollte, in welcher Sekte ist der denn jetzt gelandet. Weil ich kannte nur evangelisch, katholisch und Sekten. Dass es auch so Freikirchen wie diese gibt, habe ich noch nie was von gehört. Und er meinte, du musst jetzt einfach mal das Neue Testament lesen, als würde das stimmen, was drin steht. Und nicht alles sagen und Mythen und muss man bildlich sehen und so weiter. Und das hat mein Leben so verändert. Mein Bruder hat sich nämlich damals gesagt, dadurch wurde er gläubig, es muss doch noch mehr im Leben geben, als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und mit 19 hatte er ja schon viel erlebt, wir beide zusammen natürlich. Ja, wir waren zusammen auf Metallica-Konzerten, Freund, Freundin, Partys, was man alles so macht in dem Alter. Und er sagte, da muss doch noch mehr sein. Und ich frage mich, hast du dich das auch schon mal gefragt? Muss da nicht noch mehr sein im Leben? Oder das ist das Einzige, was du einem 19-Jährigen sagen kannst. Aber das Größte, was dann kommt danach, ist Karriere machen. Ich glaube, keiner würde das sagen. Die Wahrheit ist nämlich die, dass wir alle auf der Suche sind. Wir sind alle auf der Suche nach Erfüllung, nach dem Sinn. Wir wollen wissen, warum wir hier auf der Welt sind. Und eigentlich möchten wir auch wissen, ist mit dem Tod wirklich alles vorbei? Das ist doch eine Frage, die wir total oft einfach verdrängen. Und das Krasse ist jetzt, dass Jesus von sich sagt, dass er die Antwort auf dein Suchen ist. Dass er die Antwort auf alle deine Fragen ist. Wie viele Menschen leben in unserem Land in Dunkelheit, in Depression, in Enttäuschung, in Verzweiflung, suchen eine Lebensrichtung? Und was sagt Jesus? Ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Wow. Viele, oder die meisten, hungern nach Liebe und Bedeutsamkeit. Wie wir gehört haben, ich wollte gesehen werden. Ja? Das ist doch in jedem von uns drin. Und wir suchen und ackern und machen. Und wo ist jetzt die Liebe und wo ist die Bedeutsamkeit? Und wir finden es nicht so richtig. Und was sagt Jesus von sich? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bringe die Erfüllung. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein, sondern ich stille diesen Lebensdurst. Und dann, ich habe schon gesagt, alle haben wir eigentlich Angst vor dem Tod. Allein wenn ich das schon erwähne, warum muss er da jetzt drüber reden? Und alle uns waren schon mal auf einer Beerdigung. Und dann denkt man irgendwie nach und dann ist man froh, dass dieses Ereignis vorbei ist und man sich wieder dem Alltag irgendwie widmen kann. Und was sagt Jesus? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus verspricht das ewige Leben. Und jetzt ist natürlich so, reden kann man viel. Ja, es gibt ja Menschen, die erzählen, was sie alles Tolles drauf haben. Die Frage ist jetzt ja, was hat Jesus getan, gesagt, gelebt, wo er da so das mit unterstützt, wo da so ein Backup ist, wo man sagt, das passt zusammen, seine Worte und sein Leben. Und ich denke, wir haben alle von seinen Lehren schon gehört, weil die haben die ganze Welt verändert. Liebt eure Feinde. Das ist ein Satz nicht von dieser Welt und den findest du auch nicht so von jemandem anders nochmal. Er hat unsere Zivilisation geprägt. Und ich würde sagen, diese Worte, die er gesagt hat, sind Worte eines Gottes. Wenn Gott Mensch wird, dann müsste er solche Worte sagen, weil sie so vollkommen anders sind als wir Menschen. Dann seine Taten. Er hat unheilbar kranke Menschen geheilt, er hat sie befreit von bösen Mächten, er hat Wunder getan. Und natürlich ist das ganz normal, wenn Gott Mensch wird, dann kann er diese Dinge tun. Da muss ich mich nicht wundern, sondern da kann ich sagen, ja klar, wenn Gott Mensch wird, dann passieren diese Dinge. Und dann vor allen Dingen sein Charakter, der über Jahrhunderte jetzt schon Menschen immer wieder in ihren Bann gezogen hat. Er war selbstlos, ohne selbstmitleidig zu sein. Er war demütig, ohne schwach zu sein. Seine Freude ging nie auf Kosten von anderen. Er war freundlich, ohne nachgiebig zu sein gegenüber seinen Werten und Standpunkten. Seine Feinde konnten keinen Fehler bei ihm finden. Und in der größten Stresssituation seines Lebens, als er nämlich am Kreuz hing, woran denkt er da? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sowas erwarte ich von einem Gott, der Mensch wird. Und deswegen hat mich das auch nachher überzeugt. Aber es war keine verstandesmäßige Überzeugung, sondern Jesus selbst durch seinen Heiligen Geist hat mir die Augen dafür geöffnet, dass das stimmt und dass das Realität ist mit ihm. Und die wichtigste Sache, worüber er mir die Augen geöffnet hat, ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Das feiern wir einmal im Jahr bei uns in diesem Volk hier. Aber wer glaubt da schon noch dran? Wir glauben mehr an den Osterhasen und dass es ein Familienfest ist, als es eigentlich darum geht zu feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Frage ist, warum ist das jetzt das Wichtige? Weil Johannes in diesem Text hat ja nicht nur gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, sondern hat noch eine zweite wichtige Sache über Jesus gesagt. Da sagt er nämlich am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich komme ja aus Husum an der Nordsee und da haben wir viele Deiche und da sind wir dann ab und zu auch mal spazieren und da sind dann eben diese mobilen, diese lebenden Rasenroboter werden die genannt, das sind Schafe. Und da trifft man regelmäßig auch kleine Lämmer. Und die sind wirklich süß. Manchmal lassen sie sich sogar streicheln. Ganz weiß und ganz süß. Und jetzt heißt es auf einmal, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Und da geht es nicht darum, weil er so süß war, sondern er wird deswegen so genannt. Das können wir nur verstehen, wenn wir uns daran erinnern, wer schon mal die Bibel gelesen hat, der weiß, dass das Volk Israel ein Opferkodex bekommen hat von Gott. Wenn ihr gegen meine Gebote verstoßt, wenn ihr gegen mich sündigt, müsst ihr Opfer bringen, Tieropfer. Zum Beispiel Schafe wurden geopfert, zum Beispiel Lämmer wurden geopfert. Und das steht dafür, dass dadurch die Sünde des Israeliten vergeben wurde. Und die Frage ist jetzt, warum wird Jesus jetzt als Lamm Gottes bezeichnet? Das Krasse ist, wenn er das Lamm Gottes ist, so wie ein Israelit ein Lamm hatte, wegen seiner eigenen Schuld, dann bedeutet das, dass Gott sagt, das kläre ich gleich auf, ich brauche ein Lamm, um meine Schuld zu begleichen. Und wir wissen, dass das natürlich nicht stimmt, sondern die Lösung ist, Jesus hat stellvertretend für uns sein Leben gegeben, weil er selbst ohne Schuld war, wie ein unschuldiges Lamm. Aber wir Menschen, wir sind mit Schuld behaftet. Das weiß jeder von uns. Bei uns selbst sehen wir das natürlich als Letztes. Aber wir wissen, bei den anderen läuft eine Menge verkehrt. Ja? Und Gott sagt, bei euch allen läuft was verkehrt und ihr braucht alle Vergebung. Und deswegen ist das Kreuz auch das wichtigste Symbol der Christenheit, weil dort Jesus gekreuzigt wurde, stellvertretend für unsere Schuld, so wie ein Lamm geopfert wurde für unsere Schuld. Und manche meinen, das ist ja grausam und schrecklich und sonst was. Ist es auch einerseits, aber andererseits ist es der größte Liebesbeweis, den Gott der Menschheit gegeben hat. Ich liebe euch so sehr, dass ich meinen Sohn hingebe zur Vergebung eurer Schuld. Denn wenn du einen Freund hast, der dir in der Not mal 50 Euro leiht, ist schon ganz nett. Wenn er dir 50.000 Euro leiht, denkst du, wow, das ist ja wie ein Bruder. Aber wenn jemand sagt, ich lasse mein Leben für dich, wer macht sowas für einen? Welche Liebe ist das? Und Jesus hat gesagt, ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass du ein reines Gewissen bekommst. Ich sterbe für dich stellvertretend am Kreuz, damit du Freiheit bekommst. Und weil Jesus aber selbst ohne Schuld war, er war der einzige Mensch, der gelebt hat, der ohne Schuld war, konnte Gott ihn rechtmäßig nach 3 Tagen wieder von den Toten auferwecken. Das ist das Grandiose am Osterfest, weil Jesus eben selbst nicht versagt hat. Und um das alles zu demonstrieren, hat Jesus was total Krasses gebracht. Er selbst hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer sagt, du willst dich taufen lassen? Du müsstest mich taufen. Und Jesus sagt, nee, das muss alles seine Ordnung haben. Warum? Weil er uns allen hier ein Vorbild geben wollte und sagte, lasst euch auch taufen, glaubt an mich, empfangt Vergebung der Schuld, kehrt um von eurem Leben und ich werde euch ein reines Gewissen geben. Denn die Taufe symbolisiert einerseits wir nennen das Wassergrab. In dem Moment, wo die Täuflinge unter Wasser waren, symbolisierte das, sie sind mit Jesus gestorben, ihr altes Leben ist gestorben und als sie wieder hochgekommen sind, ist das die Auferstehung zu einem neuen Leben. Und die zweite Symbolik ist, dass das Taufbecken wie eine Badewanne ist, nämlich so wie wir uns normalerweise in einer Badewanne äußerlich von Schmutz reinigen, symbolisiert ist, dass unser Herz gereinigt wird durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, wenn wir an ihn glauben und ihm unser Leben geben. Und das Starke ist jetzt, Gott will dir die Augen dafür öffnen, dass das auch dich betrifft. Ich habe 23 Jahre ohne Gott gelebt, mich hat das nicht interessiert. Und dann hat Gott mir die Augen geöffnet, nein, du bist auch betroffen, Axel. Ich hielt mich auch für einen guten Menschen, tun wir doch alle. Aber lass uns mal die Augen von Gott öffnen, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn als Erlöser brauchen. Und Gott will dir diese Augen öffnen. Und er will dir sogar seinen Heiligen Geist geben, wie Johannes gesagt hat. Jesus wird kommen, sagt er, und er wird Menschen den Heiligen Geist geben. Weil der ist der entscheidende Faktor. Dann ist Gott nämlich in uns. Wir fangen auf einmal an, das zu glauben. Und auf einmal fangen wir an, uns von innen her zu verändern. Niemand von diesen Täuflingen wurde gezwungen, jetzt hier regelmäßig aufzutauchen, sondern in ihnen ist etwas passiert, wo sie gesagt haben, hier begegne ich Gott. Ich begegne ihm auch zu Hause, ich lese in meiner Bibel hoffentlich, wo er zu mir redet, aber hier kommen wir zusammen und begegnen Gott. Und Gott möchte jedem hier seinen Heiligen Geist geben, der ihm die Augen öffnet und der ihm dieses neue Leben schenkt. Und wenn du das dazu ja sagst, dann bekommst du genau diesen Frieden und diese Erfüllung, wo ich am Anfang sagte, wo wir doch eigentlich alle nachsuchen. Und Gott spricht dich heute an und sagt, dein Suchen, diese nach Erfüllung, nach Sinn, nach Antworten, kann heute ein positives Ende haben, wenn du ja sagst zu mir. Das ist das große Wunder, das jedem Menschen geschehen kann, wenn er an Jesus glaubt. Und nicht nur das, sondern der Heilige Geist ist auch ein heilender Geist. Jesus ist unser Retter, unser Befreier und Erlöser auch von körperlichen Schmerzen. Das erleben wir immer wieder hier bei uns auch in der Kirche, wenn wir für Kranke beten. Und so möchte ich euch diesen Jesus einfach präsentieren, dass er euch selbst die Augen öffnet. Ich bereite mich vor, ich versuche so gut wie möglich zu reden, aber ich weiß, das kann ich nicht. Kein Mensch kann einen anderen Menschen davon überzeugen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er das Lamm Gottes ist, dass er auferstanden ist und dass er dir den Heiligen Geist gibt. Das will Gott dir höchstpersönlich zeigen. Und ich möchte gerne für dich beten, dass auch Gott, der Heilige Geist, dir die Augen öffnet. Und ich lade euch ein, dass wir dazu einfach mal jetzt aufstehen. Und dass wir einfach mal unser Herz ruhig werden lassen vor Gott. Und Gott möchte an dir wirken. Gott möchte dir eine Offenbarung geben über seine Liebe, über seine Gegenwart, jetzt auch heute Morgen hier. Und dass er dich beschenken möchte mit dem Heiligen Geist und mit der Vergebung von Schuld. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Aber es muss ein Gebet von ganzem Herzen sein, wo du sagst, ja, Jesus, ich glaube an dich. Aber nicht nur so wie den Bundeskanzler, den ich noch nie gesehen habe, aus dem Fernsehen natürlich, den ich aber nicht persönlich kenne, sondern Glauben im Sinne von, ich will dich kennenlernen, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und ich bin im Gegenzug bereit, mein ganzes Leben dir zu geben. Ich bin bereit, umzukehren von meinem alten Leben, wo ich ohne dich gelebt habe oder dich habe einen guten Mann sein lassen und nach eigenen Maßstäben gelebt habe. Das kann in einer Sekunde geschehen. Und vielleicht bist du auch schon, kommst hier vielleicht schon öfter her oder hast von den Täuflingen was gehört, wo du dir Gedanken gemacht hast. Und Gott weiß, wo du jetzt stehst. Und er überfordert dich nicht, aber er fordert dich auch heraus. Und das möchte ich auch tun in seinem Namen. Wenn du bereit bist zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen, dann möchte ich gemeinsam mit dir beten, dass Jesus dein Herz berührt, in dein Herz hineinkommt, weil du ihm bereit bist, dein Leben zu geben. Und ich möchte gerne einfach das gleich so machen. Ich bete jetzt erstmal für euch und dann werde ich fragen, wer ist hier heute Morgen, der so wie die Täuflinge mal den Schritt gemacht haben, Jesus ins Herz zu lassen, dass du sagst, das möchte ich auch. Und wenn du dazu bereit bist, werde ich dich fragen, ob du bereit bist, Gott und mir ein Zeichen zu geben, nämlich indem du deine Hand hebst und sagst, hier bin ich Gott, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Ich bete jetzt erstmal für euch und du kannst darüber nachdenken, ob du diesen Schritt gehen möchtest. Und so danke ich dir, Jesus Christus, dass du Realität bist, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass es eben kein Märchen ist, kein Mythos, keine Sage, sondern dass es die Wahrheit ist. Du hast gelebt, bist gestorben und wieder auferstanden. Und ich bete, Heiliger Geist, du bist jetzt auch hier, dass du kommst mit dieser Offenbarung, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und das Lamm Gottes, das für unsere Schuld gestorben ist. Gott das wirklich hier sagt. Jesus geht hier durch die Reihen und klopft an jedes Herz an und fragt dich, willst du mir nachfolgen? wenn du heute schon bereit bist, diesen Schritt zu gehen, hier wird niemand manipuliert oder unter Druck gesetzt. Du kannst auch sagen, ich setze mich erstmal zu Hause hin und lese das Johannesevangelium. Aber wenn du sagst, nein, ich empfinde, dass das wahr ist, was hier gesagt wurde von den Täuflingen, was in der Predigt gesagt wurde, was das Wort Gottes sagt, was wahr ist, und du diesen Schritt gehen möchtest, dann, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach dich zu dieser Entscheidung herausfordern. Möchtest du Jesus Christus nachfolgen? Dann heb einfach mal kurz deine Hand als Zeichen für Gott, dass er das sieht. Danke, sind noch mehr Hände da. Das ist eine Entscheidung für die Ewigkeit. Wer ist noch hier, der Jesus nachfolgen möchte? Heb einfach kurz deine Hand. Und dann möchte ich gemeinsam mit euch beten, dass wir alle laut ein Gebet sprechen, wo wir Jesus ins Herz aufnehmen. Und dann lade ich dich ein, dass du nach diesem Gottesdienst zu mir kommst, ganz persönlich, damit ich dir erklären kann, wie du weiter leben kannst mit Jesus, welche Schritte du gehen kannst. Und so bete ich dieses Gebet Satz für Satz vor, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es Satz für Satz mit uns allen laut mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast. Amen. Amen. Ich möchte gerne noch jetzt weiter beten, weil Jesus ist nicht nur der Retter von Schuld oder derjenige, der die Schuld vergibt, sondern er ist auch der Heiler von Krankheiten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt hier ist und heilen möchte. Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, ich brauche Heilung von Gott. Vielleicht sind die Ärzte schon ratlos oder du möchtest dieses Medikament loswerden, was weiß ich. Dann lade ich dich ein, leg mal deine Hand auf die Erkrankte oder da, wo du Schmerzen hast. Wenn es innerlich ist, auch stellvertretend, das ist nicht das Entscheidende. Und ich möchte gerne beten dafür, dass der Heilige Geist, von dem ich glaube, dass der jetzt hier ist, dass der dich anrührt und du Heilung erleben kannst. Und es ist Gottes Liebe, die dich da berührt. Er sieht das, er weiß, was du hast. Und er zeigt dir damit, dass er da ist. Wenn du das möchtest, dann leg einfach deine Hand da jetzt auf die Stelle und dann möchte ich gerne beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du der heilende Geist bist von Jesus. Und ich komme jetzt an in deinem Namen, Jesus, gegen diese Schmerzen, gegen diese Krankheiten, die dort sind. Und ich bete, dass du jetzt die Kranken dort anrührst. Und ich befehle in deinem Namen, Jesus, dass diese Schmerzen jetzt gehen, dass diese Krankheit jetzt geht, dass Muskeln, Sehnen, Knochen wieder so werden, wie du das ursprünglich in deiner Schöpfung gedacht hast. Und dass diese Schmerzen gehen und dass du, Heiliger Geist, das wiederherstellst, was kein Arzt, kein Medikament und kein Therapeut, kein Orthopäde irgendwie machen kann, dass du das tust, Gott. Berühre du jetzt diese erkrankten Stellen, diese Körper in deinem Namen, Herr. Ist jemand hier, der Probleme mit seinen Augen hat? Damit meine ich jetzt nicht Brillenträger, jeden Brillenträger, sondern du hast da Schmerzen oder eine Entzündung oder du stehst vor einer OP oder irgendetwas, was wirklich ein bisschen stärker ist. Jemand hier, den das betrifft? Dann heb einfach mal kurz deine Hand. Ist jemand, den das betrifft, der vor so einer OP oder jetzt Schmerzen hat oder ganz schlecht sehen kann? Dann möchte ich gerne für dich speziell beten, dass Gott dich berührt. Ja, und ich bete Gott, dass du Augen anrührst, die wirklich krank sind, wo es wirklich schlecht aussieht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Augen anrührst und berührst und wiederherstellst. Und ich möchte euch, die ihr Gott was jetzt hingelegt habt, was Schmerzen betrifft, einfach mal einladen, dass ihr euren Rücken, euren Körper, wo die Schmerzen vorher waren, dass ihr das mal bewegt. Manchmal hat man eine Schonhaltung eingenommen oder so. Beweg vielleicht mal deinen Arm oder was, wo immer das ist, ob du einen Unterschied merkst. Wenn das der Fall ist, heb auch mal kurz deine Hand, dass ich sehen kann, wo Gott was gemacht hat. Ja, hier sind zwei. Ist noch jemand da, der was berührt hat? Für den etwas, den Gott berührt hat? Ja. Wollt ihr das kurz sagen, was passiert ist? Ja? Wenn ihr das möchtet, dann kommt einfach kurz vor, einfach als Zeichen dafür, dass Gott gewirkt hat.
Ich habe seit ein paar Tagen Schmerzen hier in dieser Seite. Soll eine Nasennebenhöhlenentzündung sein. Und als ich da eben gesessen habe, hatte ich echt stechenden Schmerz. Axel hat das Gebet gesprochen und komischerweise merke ich keinen Schmerz mehr. Danke, Jesus.
Ja, nicht komischerweise, das war Jesus. Amen. Amen, genau. Willst du was sagen?
Ich habe eine ziemlich starke Achillessehnenentzündung rechts und ja, zumindest jetzt habe ich keine Schmerzen mehr.
Amen. Ist noch jemand da, der was weitergeben möchte? Ist alles freiwillig, wir machen das zur Ehre von Jesus. Okay, wie gesagt, die Einladung bleibt, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst und dann möchte ich gemeinsam mit dir einfach besprechen, wie du Gott weiter nachfolgen kannst. Wir wollen jetzt einfach noch ein Lied spielen, bevor wir zum Gottesdienstende kommen, wo wir Gott die Ehre geben für das, was er getan hat an den Täuflingen, aber auch jetzt gerade, dass er gewirkt hat hier an den Herzen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, für dieses wunderbare Wetter auch. Auch die kleine Erfrischung zwischendurch haben wir auch gerne aus deiner Hand genommen. Und ich danke dir, Herr, für das, was du hier gezeigt hast, was du an Menschenleben tust, wie du wirklich aktiv bist und wie du sogar Menschen heilst. Danke, Herr, dafür, dass wir dich so erleben dürfen. Und ich bringe dir jetzt noch das Essen und ich segne es in deinem Namen und ich bringe dir diese ganze Zeit der Gemeinschaft her. Danke, dass hier auch Beziehungen entstehen werden, dass hier Gemeinschaft gelebt wird und danke, dass du da mitten unter uns bist. Amen. Lass mal Jesus zum Abschluss nochmal einen Applaus geben. Applaus